Podcast Crime Scene. Berühmte Kriminalfälle. Folge Nummer 20. Wer heute in Hamburg eine große Hafenrundfahrt unternimmt, ja, der wird am früheren großen Grasbruck, welcher heute zur Hafencity gehört, dann eine einsame und übermannshohe Gestalt zu sehen bekommen. All die großen Seeräuber und Piraten der Geschichte, wie etwa Blackbeard oder auch Francis Drake, ja, die hatten dann ab dem 16. Jahrhundert die Weltmeere befahren. Aber auch wir Deutschen, ja, tatsächlich auch wir Deutschen haben einen Vertreter dieser Zunft vorzuweisen, welcher allerdings bereits 200 Jahre zuvor sein Unwesen getrieben hat. Ein Mann, der dann der Robin Hood der Nord- und Ostsee genannt wurde und dessen Name vor allem durch die mysteriösen Umstände seines Todes und dann später auch durch das am Anfang erwähnte Denkmal, durch ein jährlich wiederkehrendes Schauspiel sowie auch durch mehrere Dokumentationen und Spielfilme bis heute unvergessen ist. Der legendäre und sagenumwobene Klaus Störtebeker. Gottes Freund, aller Welt Feind. Das war der Wahlspruch der sogenannten Vitalienbrüder. Von lateinisch vita, das Leben, ja, und eben auch Brüder, weil sie nicht von einem Auftraggeber bezahlt wurden, sondern auf eigene Gefahr und Rechnung vorgegangen sind. Diese Vitalienbrüder, die dann gegen Ende des 14. Jahrhunderts immer wieder die Koggen, diese reich beladenen Schiffe der Hanse und hier besonders die der wohlhabenden Hamburger Kaufleute überfielen. Die wollten eigentlich immer nur Beute machen. Es ging ihnen nicht um den Kampf mit möglichst vielen Gegnern, sodass dann diejenigen, die sich nicht wehrten, zumeist über Bord geworfen wurden. Schon im Jahr 1347, da waren Schiffe der Vitalienbrüder als Blockadebrecher bei der Belagerung von Calais durch die Engländer aufgefallen. Besonders bekannt dann aber wurden sie zwischen 1389 und 94, als sie bei der Belagerung Stockholms durch dänische Truppen die Lebensmittelversorgung der Hauptstadt Schwedens sicherstellen konnten. Anschließend dann, da waren sie durch Kaperbriefe legitimierte Freibeuter, welche dann im Auftrag des Königreiches Schweden und auch anderer Höfe eben ihre Raubzüge durchführten. Aber von ihren Gegnern, gerade bei der Hanse, wurden diese natürlich als nicht rechtlich gedeckte Seeräuberei angesehen. Operationsbasis der, wie sie sich selber nannten, Lickedeler, vom niederdeutschen Gleichteiler, weil sie eben alle Habe wie auch Beute zu gleichen Teilen geteilt hatten. Das war an der Westküste der ihnen dann zur Verfügung gestellten schwedischen Insel Gotland die Stadt Visby gewesen. Und in ihrer Blütezeit zwischen 1394 und 1398, da sollen dann den Vitalienbrüdern 2000 Mann angehört haben. Nachdem sie dann von Visby auf Betreiben der Hanse und dann auch durch einen Angriff des Deutschordens mit 4000 Soldaten vertrieben wurden, ja, da bot sich dann im Gebiet zwischen der Nordsee der Ems und der Weser durch die dortigen Gezeiten, durch diese tiefen Wasserlöcher, diese gefährlichen Priele und natürlich auch durch die komplizierten Strömungsverhältnisse den kenntnisreichen Seeräubern ein ganz hervorragendes Rückzugsgebiet. Das eigentliche Ziel, nämlich das Ende der Seeräuberei und die Beseitigung der Vitalienbrüder, ja, das hatte die Hanse nicht erreicht. Und gerade deren Führungsriege, die war ja immer wieder entkommen. Die bekanntesten Anführer der Vitalienbrüder zu dieser Zeit, das waren Gödeke Michels und eben jener um 1360 geborene Klaus Störtebeker. Um dessen Herkunft, da streiten sich gleich mehrere Orte. So soll er zum Beispiel ein Kaufmannssohn aus Danzig oder ein Bauernsohn aus Verden bei Bremen oder auch ein verarmter Ritter aus Wismar gewesen sein, wo es bis heute und damit natürlich auch touristisch sehr geschickt ein Störtebekerhaus mit auch einem Relief von ihm gibt. Sein Name, der entstand durch den Begriff »Stürz den Becher«, weil er entweder einen ellenhohen Becher mit Bier, das waren ganze 4 Liter, Wahnsinn, auf einmal austrinken konnte oder aber weil er laut Gödicke Michels einen Becher immer wieder stürzen, also austrinken konnte, ohne davon betrunken zu werden. Und dieser Becher, störte Bekers, der ist seit dem großen Brand von Hamburg im Jahr 1842 leider verschollen. Klaus Störtebeker, der soll ein hochgewachsener Mann mit langen blonden Haaren und blauen Augen sowie mit unbändiger Kraft gewesen sein. Ja, und sein Familienname, der existiert in Norddeutschland auch heute noch. Zusammen mit dem zweiten Anführer der Vitalienbrüder, Gödicke Michels, dem in Hamburg der Gödicke-Michels-Weg gewidmet ist und um dessen Heimat sich Rügen, Verden und Wismar streiten, da hatte dann Störtebeker sogar die Hafenstadt Bergen in Norwegen geplündert und dann auch immer wieder Angriffe auf englische und holländische Handelsschiffe durchgeführt. Und bei dem Versuch, den Seehandel mit diesen Ländern vor den ständigen Piratenangriffen zu schützen, da verstärkten die Hanse und insbesondere die Hansestadt Hamburg dann die Verfolgung der Vitalienbrüder. Aber gerade Störtebeker, der war den Hansekoggen mit seinen leichteren Schiffen immer wieder auf die hohe See entwischt. Schließlich fuhren die Brüder sogar bis nach Spanien, um auch dort Raubzüge durchzuführen. Und wie immer teilten sie sich natürlich die Beute zu gleichen Teilen, aber die aus einer Kirche dann mitgenommenen Reliquien des heiligen Vincentius, ja, die behielten Störtebeker und Michels für sich. Und sie trugen sie danach immer unter ihren Gewändern auf der blanken Haut, wodurch sie dann der Sage nach gegen Schwert wie auch Büchse unverwundbar geworden sind. Und aus Reue für ihr gesetzesfernes wie auch liederliches Leben, da hatten sowohl Klaus Störtebeker wie auch Gödicke Michels dem Dom von Verden bei Bremen dann jeweils 7 Fenster zur Ablösung ihrer Todsünden geschenkt. Wobei dann 2 umgestürzte Becher, eben das Wahrzeichen von Störtebeker, in einem dieser Fenster angebracht waren. Und auch Brotspenden an dortige Arme wurden immer wieder vorgenommen, weshalb dann Störtebeker später auch als der Robin Hood dieser Zeit bezeichnet worden ist. Und bis heute gibt es in Verden den sogenannten Störtebekerbrunnen, der ihn bei der Verteilung von Brot und Heringen an Bedürftige zeigt. Störtebekers berühmtes Schiff, der tolle Hund, wie auch diese knallroten Flaggen der Vitalienbrüder, ja, die waren nun mittlerweile von Norwegen bis Spanien und von Schweden bis England zu einem wahren Schreckgespenst geworden. Wir schreiben den 23. April 1401. In dieser Nacht, da liegen die Schiffe der Likedeler neben Helgoland, um dann am nächsten Morgen von dort aus die vorbeiziehenden Kaufmannskoggen anzugreifen. Vielleicht wären Störtebeker und Michels niemals gefasst worden, wenn es nicht dem Spitzelsystem der Hamburger gelungen wäre, mit viel Geld ein früheres und jetzt auf Helgoland lebendes Mitglied der Vitalienbrüder zum Verrat zu bringen. Ja, und dieser Seemann, der fuhr dann noch vor dem Morgengrauen los und goss danach flüssiges Blei in das Ruder von Störtebekers Flaggschiff. Und als dann am nächsten Morgen eine Flotte von Kriegsschiffen der Hanse, das waren die sogenannten Friedenskoggen, unter dem Kommando der beiden Hamburger Ratsherren Hermann Lange und Nikolaus Schocke dann diese Schiffe der Vitalienbrüder angriff, ja, da war dann ausgerechnet der tolle Hund von Störtebeker, zu dessen natürlich völligem Entsetzen man eh früher unfähig. Dann, nach trotzdem mehrstündigen harten Kämpfen, da konnte nur noch Michels mit 2 Schiffen entkommen. Aber Störtebeker und 72 seiner Likedeler, die wurden dann am Ende gefangen genommen und nach Hamburg gebracht. Nach einer rund halbjährigen Gefangenschaft im später dann Störtebeker Loch genannten Kerker, ja, da sollten die Likedeler und ihr charismatischer Anführer dann im Oktober mit dem Schwert hingerichtet werden. Immerhin ein ehrenvoller Tod, der sonst nur Adligen gewährt wurde. Und für seine Freiheit und die auch seiner Männer bot Störtebeker dem Stadtrat dann eine goldene Kette an. aber eine goldene Kette, die um ganz Hamburg herum reichen sollte. Einige der Ratsherren, die waren tatsächlich dann damit einverstanden, aber schließlich, da setzte sich doch eine Mehrheit durch, die das ansonsten weiter bestehende Problem der Lickedeler nun wirklich endgültig gelöst haben wollte. Dann, am 20. Oktober, da wurden Klaus Störtebeker und seine 72 Kameraden in nur 45 Minuten vom bekannten Henker Rosenfeld geköpft. Und der Sage nach, da soll Kersten Miles, der ja mehr als 40 Jahre Bürgermeister von Hamburg war, der soll unmittelbar vorher Störtebeker versprochen haben, den Männern die Freiheit zu geben, an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeilaufen konnte. Und der Geköpfte, ja, der schritt danach dann tatsächlich noch an 11 seiner Kameraden vorbei, ehe ihm dann der Henker den Richtblock vor die Füße warf. Doch nach dem darauf folgenden Sturz Störtebekers, da brach Bürgermeister Miles dann dennoch sein Versprechen. Und alle 72 Vitalenbrüder wurden schließlich hingerichtet. Und wie wichtig die Beseitigung von Störtebeker für Hamburg war, ja, das wird auch dadurch deutlich, dass dann unmittelbar danach eine Medaille mit seinem Bild geprägt wurde. Und die Legende von Klaus Störtebeker, die konnte nun beginnen. In einer wahren Ironie des Schicksals wurden dann genau der zunächst ja entkommene Gödicke Michels und seine 79 Gefährten exakt am gleichen Tag, Wahnsinn, der Hinrichtung von Störtebeker gefangen genommen und dann ein halbes Jahr später ebenfalls am Grasbrook in Hamburg hingerichtet. Nachdem dann Störtebekers Flaggschiff mehrfach von oben bis unten durchsucht und der so legendäre Schatz der Lickedeler nicht gefunden worden waren, ja, da wurde dann der tolle Hund an einen Schiffszimmermann verkauft. Und als dieser dann mit einer Säge Hand an einen Mast legen wollte, ja, da spürte er zu seiner völligen Verblüffung harten Widerstand. Denn der eine Mast, der war komplett mit Gold und der zweite mit Silber und der dritte dann mit Kupfer gefüllt. Der verständlicherweise überglückliche Zimmermann, der ließ danach aus dem Gold die Krone für den Turm der Hamburger St. Katharinenkirche fertigen. Das Ende der beiden berühmten Lickedeler hatte für die mächtige Organisation der Hanse eine entscheidende Wende im Kampf gegen die Piraten in der Nord- wie auch der Ostsee bedeutet. Und die ja bis in unsere Zeit immer noch ungeklärte wie auch geheimnisvolle Legende Störtebekers hat dann tatsächlich die Jahrhunderte überdauert. Seit 1993 finden am Strand von Rügen mit 300.000 Zuschauern jährlich die Störtebeker-Festspiele vor jeweils 8.800 Besuchern sowie mit 150 Mitwirkenden, mit sogar 4 Schiffen und etlichen pyrotechnischen Effekten statt. Und der Mythos Störtebekers, der ist mit etlichen Schiffs- und Straßennamen, mit sogar Biersorten, mit Liedern, mit Gedichten, Gedenktafeln, Dokumentationen und eben auch mit mehreren Spielfilmen bis heute erhalten geblieben. Und diese Figur da am früheren Hamburger Grasbrook, das ist der einzige Fall aller in- und ausländischen Küstenstädte der Nord- wie auch der Ostsee, bei dem dann einem hingerichteten Feind und Verbrecher ein Denkmal errichtet wurde. Und so, so regt er dort stolz und ungebrochen weiter seinen Kopf in die Höhe. Klaus Störtebeker, der Mann, der, wie die Inschrift auf dem Sockel des Denkmales zeigt, Gottes Freund und aller Welt Feind gewesen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.